Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich habe ein neues Experteninterview hier und zwar habe ich die wunderbare Kathleen heute an meiner Seite. Ich freue mich unfassbar, dass du bei uns dabei bist. Neue Folge, neues YouTube-Video bzw. neue Podcast-Folge. Kathleen, stell dich gerne vor. Wer bist du? Was machst du? Ich bin ganz Ohr.
Ja, mein Name ist Kathleen. Ich bin 40 Jahre jung oder auch alt, mir egal. Wohne in dem wunderschönen Berlin, was ja tatsächlich auch ein wundervolles Wetter gerade hat. Ich genieße das Leben. Ich habe eine Tochter, die ist 5 Jahre alt. Ich verreise sehr gerne, liebe gutes Essen, liebe die Gesundheit, ja, und auch die Ernährung.
Ja, da sind wir nicht weit entfernt von deinem Thema, ne? Gesundheit, Ernährung, gutes Essen. Was machst du? Bei was hilfst du den Leuten?
Also ich helfe Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, wie sie selbstbestimmt ihre Beschwerden lindern, aber auch natürlich, damit sie nicht auf Dauer an starke Medikamente gebunden sind.
Ja, cool. Was würdest du sagen, ist denn, also was können sich die Zuschauerinnen, die Zuhörerinnen unter einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung vorstellen? Weil nicht, dass jetzt irgendeine Zuhörerin sich denkt, ach du grüne Neune, vielleicht habe ich sowas, aber ich weiß gar nicht, ob ich das habe. Was ist denn das überhaupt?
Ist es wirklich tatsächlich eine Erkrankung, also eine Autoimmunerkrankung, von der ich sozusagen vor ein paar Jahren noch nie in meinem Leben irgendwas gehört habe. Und ich glaube, dass es auch den meisten Menschen da draußen ähnlich geht. Also tatsächlich ist es so, dass der Arzt die Diagnose erstellt. Also das macht man nicht selber, indem man da irgendwie schaut ins Klo. Klar kann man sehen, wenn man irgendwie Blut im Stuhl hat, wenn man häufige Durchfälle hat, wenn man tatsächlich richtig krasse Verdauungsbeschwerden hat, dann könnte es sein, aber am Ende des Tages macht man das nicht in der Selbstdiagnose, sondern man geht tatsächlich zum Arzt, der die Diagnose dann stellt. Und dann gibt es 2 Unterschiede. Das eine ist halt Morbus Crohn. Das betrifft halt tatsächlich, kann den Mund betreffen bis hin zum Verdauungstrakt ganz am Ende. Also, dass man irgendwie Beschwerden hat, Fieber hat, Schmerzen, Blutverlust, ganz krasse Verdauungsprobleme, aber auch Schmerzen im Darm, im Bauch. Also teilweise, dass man gar nicht mehr irgendwie in die Arbeit gehen kann, nicht mehr rausgehen kann, dass man wirklich nicht mehr weiß, was man essen soll, weil man einfach so krass belastet ist mit dem Körper. Und Colitis ulcerosa betrifft halt den Dickdarm. Also das ist die Krankheit, von der ich auch betroffen bin, sozusagen. Mhm. Und da ist es halt so, dass die Darmschleimhaut extrem gereizt und entzündet ist. Also es kann komplett den kompletten Dickdarm betreffen, also Pankolitis nennt man das dann. Und da hat man dann ähnliche Symptome, also auch Schmerzen, Fieber, Blutverlust. Aber am Ende des Tages sind halt die Durchfälle, die man dann teilweise zu 30 und 40 Mal am Tag, wo man auf Toilette sitzt und da einfach auch keine Lebensqualität mehr hat, das sind dann die ausschlaggebenden Symptome, die diese Krankheit betrifft.
Okay, also krass. Also deswegen, ich wollte gerade sagen, woran erkennt man denn überhaupt, ne? Also so die Symptome, dass man im Endeffekt eine chronisch entzündliche Darmerkrankung hat, ob das jetzt Morbus Crohn ist oder Colitis ulcerosa. Aber ja, also ich meine, wenn ich 20 Mal am Tag aufs Klo gehen muss, dann werde ich das wahrscheinlich irgendwie auch merken, ne? Also, und du bist Zweiteres tatsächlich. Ist das eine Sache, die man einmal hat und dann kann man daran arbeiten, dann ist die weg? Oder muss man sich am Ende des Tages damit abfinden und lernen, damit besser umzugehen? Ist das eine Sache, die man immer hat? Hast du das sozusagen noch immer, aber du hast gelernt, damit umzugehen? Dementsprechend sind dann die Symptome nicht mehr so stark. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das eine Sache, die man dann wirklich als Sticker dann immer dabei hat? Oder wie ist das?
Also wenn man sich im Internet beliest, wenn man die Ärzte fragt, dann ist die Antwort immer, du hast eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, eine Autoimmunerkrankung, die quasi chronisch ist, die du dein ganzes Leben lang hast. Also quasi dein ganzes Leben von jetzt, bis man irgendwann nicht mehr da ist. Chronisch bedeutet, also beziehungsweise die Krankheit stellt sich so auf, dass du es nicht den ganzen Tag hast. Wenn du Glück hast und weißt, wie du damit umgehst, dann kannst du deine Symptome so lindern, dass die Remissionsphase, also das ist das, wie die Ärzte es betitulieren, also die Phase, in der du beschwerdefrei bist, erweitern kannst. Das kann sozusagen so lange dauern, dass du teilweise über Jahre beschwerdefrei bist.
Okay, also man kriegt das schon hin, sage ich mal, das irgendwie in einen Rahmen reinzubekommen, wenn man weiß, was zu tun ist am Ende des Tages. Ne? Da kommst du natürlich wieder ins Spiel. Ne? Du nimmst ja deine ganzen Klienten und Klientinnen an die Hand. Wann ist das bei dir tatsächlich? Also ich finde das nämlich super, super spannend, weil, oder als allererstes, woher kommt das? Ist es von Geburt an? Also ist das so eine Sache, wo man sagt, okay, ist es eine Sache, die entwickelt sich im Laufe des Lebens? Kriegt man das durch die Pubertät? Hat man das von Geburt an? Ist das übertragbar? Wie kann man sich das vorstellen? Woher kommt der Spaß?
Ja, eine sehr gute Frage, die auch sehr schwierig ist zu beantworten, weil es dort ganz unterschiedliche Informationen gibt. Also es gibt Menschen oder Kinder, die teilweise schon ein Leaky Gut entwickelt haben. Also das ist so gefühlt so ein bisschen auch nach meiner Recherche so die Vorerkrankung. Also sprich, Leaky Gut heißt, du hast einen durchlässigen Darm, der quasi, also im Dünndarm, der eben deine Vitalstoffe, Nahrungsbestandteile etc. erstens nicht richtig aufnehmen kann, aber zum anderen eben da auch dafür sorgt, dass Toxine, also Gifte, aber auch alles andere, was du mit der Nahrung aufnimmst, eben in deinen Organismus gelangt. Ja, der ist dann tatsächlich auch schon mal super überfordert. Und das könnte eine Basis dafür sein, dass du später eine chronisch entzündliche Darmerkrankung entwickelst. Also ich habe tatsächlich auch schon Mütter bei mir gehabt in der Sprechstunde, die gesagt haben, oh, hilf mir bitte meinem Sohn, der hat einen Leaky Gut, was soll ich jetzt machen? Also tatsächlich ist es so aus der Erfahrung, es gibt tatsächlich schon Kinder in einem ganz jungen Alter, die davon betroffen sind. Es gibt aber auch Menschen, so wie ich, die mit 35 die Diagnose erhalten. Es gibt auch Menschen, die sagen, oh Gott, ich habe es erst mit 60 erhalten. Also von daher gibt es dort keine kein Jahr oder kein Alter, an dem man das festmachen kann.
Okay, also es kann grundsätzlich irgendwie in irgendeiner Form auch jeden erwischen und auch ist auch egal, wann am Ende des Tages. Wie ist das so bei deinen Kunden, die zu dir kommen? Ich meine, die haben ja offensichtlich dann, oder ich weiß nicht, ist das schon diagnostiziert bei den meisten dann? Schon, oder? Also die wissen schon, okay, ich habe das und dann kommen sie zu dir. Und ich kann mir gut vorstellen tatsächlich, dass hier in der Regel dann, dass du nicht die erste Wahl bist, sondern dass natürlich vor allem in Deutschland, ich meine, wir leben in einem Land, wo es normal ist, dass man alles gezahlt bekommt, was das Thema Gesundheit angeht. Ja, das heißt, ich gehe mal davon aus, dass die erstmal einen Arzt aufsuchen, dann gucken, ob man das über die Kasse geregelt bekommt. Ich denke, die haben ja schon ein paar Instanzen durch, bevor sie zu dir kommen. Was für Instanzen haben sie da durch? Also was haben die da probiert? Scheinbar hat es ja nicht irgendwie 100% gefruchtet oder nicht geklappt. Was probieren die so? Was sind so die Standardsachen, die erstmal empfohlen werden in der Regel? Die bei manchen vielleicht auch klappen, bei manchen eher weniger, deswegen landen die da bei dir.
Auch sehr, sehr unterschiedlich. Also ich nehme auch ein Beispiel von meiner Seite, wie es mir ergangen ist. Also es ist ja immer auch ein wunderschönes Beispiel. Also weißt du, ich habe die Diagnose erhalten und dann war ich im Krankenhaus und ich kann mich noch genau, es war so ein Schlüsselmoment daran erinnern, als ich den Arzt fragte, ja, wie schaut denn das jetzt aus, ne, mit Ernährung, was kann ich denn da jetzt eigentlich essen? Und dann meinte der Arzt zu mir, naja, ein bisschen auf Fleisch, so rotes Fleisch, Transfette und so verzichten und dann brauchen sie nichts anderes machen. Und naja, dann bin ich halt eben mit einer großen Packung Medikamente und der Empfehlung des Arztes nach Hause gegangen und habe halt eben so weitergemacht, ne, habe vollwertig gegessen, ganz normal, habe meine Medikamente genommen und habe irgendwann gemerkt, wird nicht besser. Ehrlich gesagt, wird es noch schlechter, bis ich dann tatsächlich irgendwann Cortison auch einnehmen musste. Und das war halt der zweite Schuss im Moment, wo ich für mich gesagt habe, nee, das ist nicht die Lösung, vor allen Dingen nicht, wenn man Cortison ausschleicht. Und dann geht es sofort von vorne los. Also ich wollte auch nicht mein Leben lang Cortison nehmen. Und das sind tatsächlich auch so Geschichten, die ich oft höre von meinen Klienten und Klientinnen. Und dann geht halt die Reise weiter. Also viele, die dann irgendwie erfahren, die Medikamente sind jetzt nicht die Lösung, gehen halt dann auf Spurensuche, in Anführungszeichen. Das kann alles Mögliche sein. Das können Ernährungsberater sein, die sich auf Ernährung spezialisiert haben, aber eben nicht auf Menschen mit Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn. Oder es können auch alternative Geschichten sein, wie Heilpraktika, TCM, ayurvedische Medizin. Ich war jahrelang bei einem ayurvedischen Arzt hier in Berlin. Am Ende habe ich gemerkt, dass die Dinge, die er mir gesagt hat, mit Sicherheit Sinn gemacht haben, aber für mich persönlich jetzt nicht die Lösung waren, weil er hatte sich nicht auf das Thema Darm im Speziellen jetzt konzentriert. Ayurveda, ich feiere tatsächlich wirklich die ganzheitliche, den Ansatz, weil ich ihn auch praktiziere, aber die Mittelchen, die er mir verschrieben hat, die waren so super exorbitant teuer, ich gesagt habe, es mir egal, ich bezahle das. Und wenn man dann am Ende nicht merkt, dass es das ja oder die Lösung ist, Dann habe ich gesagt, okay, dann schaue ich halt weiter. Und ich glaube, so geht es, also so geht es vielen anderen auch. Ich glaube es nicht, es ist so. Also ich höre sehr viele Geschichten, die sagen, hey, ich habe schon so viel ausprobiert. Ich war bei dem Arzt, ich habe das gelesen, ich habe das ausprobiert, ich habe die Ernährung ausprobiert. Und das ist halt so ein bisschen auch die Gefahr dabei, ne? Also man einfach wahnsinnig viel ausprobiert, bei nichts Konsequenten bleibt und nichts tut, was am Ende tatsächlich helfen könnte. Und da ist dann die große Überforderung und die ist tatsächlich bei allem der Fall. Und es gibt auch Menschen, das ist die kleinere Prozentzahl, die sagen, ich habe die Diagnose gerade erst bekommen, ich muss mich da erstmal so ein bisschen durch die Materie schauen. Da habe ich gesagt, gut, dann schaue ich durch die Materie, die auch wirklich noch nichts gemacht haben, die einfach sagen, ich habe da total, ich bin open-minded, dann erzähl mal und leg mal los. Und das ist so ein bisschen ja auch das, was es ein bisschen einfacher macht, weil die Menschen da noch so ein bisschen unvoreingenommen sind. Aber am Ende ist für alle Hilfe da, gar keine Frage. Die Frustrationstoleranz ist bei dem einen oder anderen natürlich ein bisschen geringer oder höher, je nachdem, was sie schon ausprobiert haben. Und da kommt dann auch der Ansatz von mir nochmal ins Spiel, weil ich ja auch Mentalcoach bin, dass man da so ein bisschen auch nochmal schaut, was steckt denn dahinter? Thema Selbstliebe, Erfolgsverhinderer und so weiter und so fort.
Spannend. Also mehrere Punkte, die mir gerade durch den Kopf schwirren zu diesen ganzen Punkten. Also einmal das Thema Medikamente, da will ich kurz drauf eingehen gleich, weil das finde ich spannend, weil ich hatte ähnliches, also jetzt nicht ähnliches in der Richtung, aber so Stichwort Schilddrüse, Unterfunktion und so. Dann einmal das Thema Ernährung und einmal das Thema Kunden, die schon so ein bisschen voreingenommen sind und schon ein paar Sachen probiert haben. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht hier mit der South Woman GmbH die letzten 5 Jahre, dass ich es mehr mag, wenn eine Frau tatsächlich schon mal irgendwo Coaching, Beratung, Training in irgendeiner Form gebucht hat, weil sie dann in den meisten Fällen unser Coaching, unsere Beratung mehr schätzt. Weil tatsächlich habe ich das oft gehabt, dass die dann alles so für selbstverständlich halten, dass man dann eins zu eins persönlich Kontakt hat und hier und da und für so einen Preis tatsächlich. Also das habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht. Wie ist es so bei dir? Hast du das Gefühl, dass die Leute, die davor schon viele Sachen probiert haben und dann zu dir kommen, das mehr schätzen, wenn sie dann bei dir sind?
Ja, ich glaube eher, dass die mehr schätzen, die weniger ausprobiert haben, weil sie noch sehr unvoreingenommen sind. Ja, natürlich. Es ist ganz unterschiedlich. Es gibt auch die, die sagen, oh krass, ich habe jetzt schon so viel gehört, die sind einfach auch überfordert. Ja, ich hatte neulich eine Klientin, die hat gesagt, oh nee, mir ist mit deinem, also da ging es eher so, war eine andere Richtung. Da ging es so um das Thema auch Hormone. Und dann hat sie gesagt, ich fahre da gerade eine komplett andere Sparte. Es ist super interessant, was du mir erzählst, aber das ist nicht so meins, weil ich will erst mal das machen und dann. Ne, ist die Person dann schon in einer ganz anderen Schiene und sich dann komplett nochmal auf etwas anderes zu fokussieren, dann ist es halt ein bisschen schwieriger, als wenn jemand sagt, du, ich bin da total offen, ich ernähre mich total normal, ich möchte jetzt endlich mal wissen, wie es funktioniert. Also
Ja, stimmt. Ich glaube, der gesundheitliche Bereich ist halt auch nicht so binär in Anführungszeichen. Das ist jetzt nicht so schwarz-weiß. Im Business ist halt eher, okay, Marketing funktioniert halt oder nicht so. Das ist halt dann spätestens im Umsatz. Aber in der Gesundheit ist es halt auch weniger binär. Das stimmt schon. Stimmt. Wenn die dann noch einen anderen Schauplatz haben, eine andere Schlafstichwort, ich muss gerade Hormone und dann vermischst du alles und dann ist es super mühsam.
richtig. Erstens das, weil die eine Autoimmunerkrankung haben, haben oftmals auch andere Schauplätze, wie du es so schön genannt hattest. Und das, was bei mir oder bei XY funktioniert, muss ja bei Z nicht auch funktionieren. Also da ist es eben doch wichtig, da in das 1-zu-1-Coaching hineinzugehen und zu sagen, okay, ich habe die Methoden, ich habe die Strategien, die Erfahrungswerte, aber wenn das nicht bei dir funktioniert, hätte ich noch Plan B beispielsweise, weil der definitiv funktionieren wird. Und das ist auch immer der Punkt, wo ich zu meinen Klienten und Klientinnen sage, das sind Dinge oder Lebensmittel, die sind super toll. Der eine sagt, boah, mega, ich feiere das, weil ich habe damit so große Fortschritte erfahren dürfen. Und die andere oder der andere sagt, ich vertrage das überhaupt nicht, tut mir echt leid, ich brauche da eine Alternative. Da ist wirklich die Konstellation, der Aufbau, was noch dahinter steckt, das komplette System, wie es belastet ist. Es ist so unterschiedlich und deswegen kann man es einfach nicht so wirklich sagen.
Medikamente fand ich vorhin auch interessant. Ist es dann grundsätzlich so, wenn man jetzt so den herkömmlichen Weg geht, dass man dann theoretisch sich damit abfinden muss, auf täglicher bzw. wöchentlicher Basis Medikamente zu nehmen?
Ja.
Ja.
Ja, das fand ich mich krass, weil also damals tatsächlich, ich glaube mit 15 oder so, so typische so Pubertät bei Männern, ne, so gehst du mal zum Arzt, checkst dich mal kurz ab, oh, Schilddrüsenunterfunktion, hier L-Tyroxin 75, nimm mal bitte jeden Tag. Ne, und so nach 3 Monaten war mir das sogar als 15-Jähriger, da war ich irgendwie, ist mir das zu blöd. So, ich fühle mich voll gut. Ich werde mir jetzt nicht irgendwie jeden Tag für den Rest meines Lebens da irgendwie L-Thyroxin reinballern. Ich habe da keinen Bock drauf. Und ich habe es einfach so aufgehört so. Das haben meine Eltern gar nicht gesagt, einfach so nebenbei so und einfach damit aufgehört. Und ich habe tatsächlich immer, muss ich kurz zur Schande irgendwie gestehen, meine Eltern haben mir Geld gegeben, dass ich das hole tatsächlich und dann habe ich immer was anderes gekauft dafür. Also ich habe mir das dann tatsächlich nicht gekauft. Aber ich glaube, du musst einen kleinen Betrag irgendwie übernehmen, irgendwas, sowas war das. Und genau, und siehe da, vor kurzem war ich wieder beim Arzt und meine Schilddrüsen funktionieren einwandfrei. Ne? Also das ist auch, weil man sich halt mit anderen Sachen ein bisschen beschäftigt. Ne? Ich komme ja grundsätzlich auch aus dem Gesundheitsbereich, aber es ist schon Wahnsinn. Ne? Also dass man einfach so hier, Pflaster, gönnst du dir jeden Tag, Pharmaindustrie, let's go. Ne? Das ist schon heftig.
Ja, man muss dazu sagen, das sage ich auch mal zu meinen Klientinnen, das System ist einfach nicht gemacht dafür, dass du gesund bist. Ganz einfach. Mhm. Also man darf es ja immer nicht so laut schreien und so. Und das ist ja alles auch wirklich ein super komplexes Thema. Ne? Und ich verschreie die Schulmedizin gar nichts. Also wenn es wirklich darum geht, wenn man einen Autounfall hatte oder irgendwie angewiesen ist, Notaufnahme etc., Chirurgie, super, prima, wunderbar. Aber wenn es um das Feld der Autoimmunerkrankung oder dieser, was auch immer, ob es Demenz, Parkinson, Multiple Sklerose, Schilddrüse etc., da ist nicht die Lösung einfach zu sagen, ich gebe dir ein Medikament, so wie du sagst, ne? Ich nehme es ein und werde damit fertig und schon gar nicht, wenn es nicht hilft. Das ist doch der Punkt. Da muss man doch mal überlegen, ich kann doch nicht meinen Körper permanent mit Cortison vollstopfen. Also wenn man sich mal überlegt, was da eigentlich passiert, ne? Allein von den Nebenwirkungen mal ganz abgesehen. Aber du schwächst doch den Körper total. Es geht doch darum, sich wirklich zu überlegen, wo komme ich eigentlich her? Was ist denn so die Vorgeschichte? Was können denn systematische Themen in deinem Körper sein, die darauf aufbauen, um dann ganz sukzessive anzugreifen und zu sagen, wir gehen jetzt mal Schritt 1, wir gehen Schritt 2 und wir gehen Schritt 3. Und es wird sich bewahrheiten, dass die Selbstheilungskräfte, wenn man die Medikation, ich bin jetzt kein Freund davon zu sagen, ne, nehmen Sie sofort nicht mehr, um Gottes Willen. Ich arbeite da gerne auch mit den Klienten, Klientinnen zusammen, mit was haben die da, denn erzähle ich denen, okay, das sind folgende Medikamente, das ist ein Cortisonsprodukt, das gibt es noch nicht so lange am Markt. Ich habe neulich irgendwie gelesen, da ging es irgendwie um Ovarizellen eines chinesischen Hamsters oder so. Das war irgendein Medikament, was sich jemand gespritzt hat. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, kann man machen. Aber am Ende geht es doch wirklich darum, um an die Essenz zu kommen, woher, ich habe mir immer die Frage gestellt, woher kommt denn eigentlich überhaupt so eine Autoimmunerkrankung? Ne? Wenn ich mal rückblickend auch betrachtet habe, wie mein Leben eigentlich abgelaufen ist, dann schlackern mir jetzt noch die Ohren oder überhaupt wird mir ziemlich vieles bewusst, dass es ja ein Anhäufen eines Berges war, wie man auch sagt, ne? So diese Zwiebel, die dann am Ende auch abgetragen werden muss und das sind Stücke und es passiert auch nicht von heute auf gleich und ich sage zu jedem Klient oder Klientin, du bist nicht morgen wieder gesund, nur weil du jetzt einen Apfel mehr isst oder so, um deine Ballaststoffe im Darm zu erhöhen oder die nützlichen Bakterien, sondern du musst mal überlegen, wie lange hast du denn die Erkrankung schon und wie lange könnte es denn dauern, dass es wieder weggeht? Also es ist mindestens die gleiche Zeit.
Ja, vor allem auch, wie lange hast du daran gearbeitet, diese Krankheit einzuleiten am Ende des Tages? So, ne? Also wenn du da 3 Jahre volles Rohr daran gearbeitet hast aufgrund von deinem Lebensstil, dann kannst du nicht erwarten, dass es in 2 Sekunden wieder repariert ist. Ne? Also das ist schon so die Erwartungshaltung der Leute am Ende des Tages auch, ne?
Absolut, ja. Und das ist halt ein großes Zusammenspiel, ne? Das eine ist zu sagen, okay, Medikamente, ja, aber mir geht es wirklich darum, weil ich ja auch sage, ne, selbstbestimmt und natürlich lindern die Beschwerden, ohne auf Dauer an starke Medikamente gebunden zu sein. Und das ist halt der Punkt, um zu sagen, wir arbeiten aktiv mit natürlichen Dingen, die einem das Leben, die Natur und so weiter gibt. Ja? Also es ist jetzt auch nicht nur Ernährung, das muss ich auch gleich sagen, es sind auch Lebensgewohnheiten, soziale Kontakte, Bewegung, wie denke ich übers Leben, habe ich eine Vision im Leben, da spielen ja viele Dinge mit rein. Ne? Wir sind ja nicht nur Materie, das ist ja ein großes Feld von allem, also ne, wir reagieren und agieren ja auch in einem großen Feld. Und da spielen halt auch so Dinge mit rein wie Entgiftung oder das Thema Fasten und. Also es ist ich gehe darin total auf und ich liebe es, mich immer wieder auch mit neuen Dingen zu beschäftigen, weil das Thema sehr komplex ist. Und da gibt es viele Punkte, um anzugreifen, um dann am Ende zu sagen, okay, dir geht's jetzt richtig gut, du hast einen super guten Stuhl. Du musst nur noch einmal oder zweimal am Tag auf Toilette gehen. Ich habe neulich gelesen, dass es übrigens normal wäre, 6-mal am Tag auf Toilette zu gehen, sofern der Stuhl eine gute Konsistenz hat. Weil die Menschen, die nur alle 2 Tage auf die Toilette gehen können, oder bei mir war es früher sogar einmal in der Woche, das ist der Super-GAU für den Körper. Weil die ganzen Gifte, Toxine, Dinge, die der Körper loswerden möchte, ne? Auf Toilette gehen ist ja loswerden von Dingen, die man eben nicht mehr braucht. Das ist ja eigentlich Müll sozusagen,
Ja.
Zellmüll und so weiter drin. Und der Körper vergiftet sich, wenn er nicht jeden Tag auf Toilette geht. Und das klingt jetzt sehr dramatisch, es ist super dramatisch, weil wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen, wie viele Jahre nur 2-mal auf Toilette gehen, dann häufen sich dort auch wieder irgendwelche Berge an. Ja, also nur mal so als Beispiel.
Ist es wirklich so eine, also gibt es viele Menschen, die 2-mal in der Woche nur aufs Klo gehen?
Ja klar, es sind sehr viele Menschen, die sagen, ich klage über Verstopfung,
Krass.
weil die halt nur alle 2 Tage auf Toilette gehen. Also bei mir war das früher gang und gäbe als Kind auch.
Wahnsinn. Deswegen feiere ich diese Interviews so, weil da höre ich immer so neue Ansätze, ne? Also so dann krass, Wahnsinn. Also ich dachte, wäre jetzt so wirklich so eine Minderheit an Menschen tatsächlich. Also 6-mal am Tag, dass du jetzt gesagt hast, das ist sogar normal, wenn der Stuhlgang und so. Also das habe ich ja nicht mal hinbekommen, als ich 4.500 Kalorien am Tag gefressen habe damals, als ich irgendwie auf die Bühne wollte, was so Fitness und so anging. Also nicht mal da habe ich das hinbekommen, 6-mal, aber Wahnsinn, krass. Okay, also gibt halt beide Extreme am Ende des Tages, ne?
Genau, es gibt beide Extreme und es ist halt auch sehr stark davon abhängig, was du isst. Also wenn du dich sehr ballaststoffreich ernährst, wenn du viel auch für die Entgiftung tust, also ich trinke morgens immer so ein Heavy Metal Detox Smoothie, nennt sich das, vom Anthony William. Der beinhaltet dann so wieder Heidelbeere, Banane, auch so ein paar Gerstengrasaftpulver und so weiter. Also sehr, sehr viel auch Koriander, um halt Gifte zu binden und auszuscheiden. Und wenn du dort eben diese Entgiftung auch antreibst und dich ballaststoffreich ernährst, dann passiert es von ganz allein. Also
Ja. Wie ist denn das so ernährungsumstellungstechnisch? Also muss man am Ende des Tages dann, wenn man irgendwie jetzt das Ganze in den Griff bekommen will, muss man dann auf einmal Paleo essen? Muss man dann Low Carb? Muss man vegan sein? Muss man vegetarisch sich ernähren? Oder wie ist das so? Weil ich glaube, das ist eine Frage, die sich auch viele stellen tatsächlich. Ne? Und dann so, weil das ist ja auch so das Thema, Stichwort, ich esse gerne, hast du vorhin so schön gesagt. Ne? Ich glaube, so geht es vielen.
ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, bitte ernähre dich Paleo, also ja, wie soll ich es benennen? Sehr interessante Frage. Und zwar, ja, man sollte sich nicht konventionell ernähren, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, also jetzt nicht irgendwie alles essen, sondern am Ende des Tages geht es darum, um eine pflanzliche, vollwertige Kost zu essen. Also pflanzlich, vollwertig bedeutet Abstand von tierischen Produkten, allein wenn man sich auch mal schaut, wie Tiere groß werden, dass Milch beispielsweise einen IGF-1 Krebswachstumsfaktor hat, bis hin zu verarbeitetem Zeug, also es ist halt auch hochverarbeitet, ne? Also da geht es ja wirklich auch darum, wieder zurückzugehen zu lebendige, cleane, frische Nahrungsmittel, selber zu kochen, also dass man da wirklich nochmal, ne, ein Bewusstsein dafür schafft. Ich habe früher sehr viel verarbeitetes Zeug gegessen, auch mal schnell auf die Hand, Imbissbude etc., sondern dass man einfach ein Bewusstsein für Lebensmittel wieder erhält, pflanzlich, genau, tierische Sachen wegen Aufzucht etc., aber auch Fisch, der halt sehr stark von Schwermetallen unter anderem auch belastet ist. Es gibt ein paar Ausnahmen, die man essen kann, und selbst bei Fleisch könnte man zur Not auch eine Wild essen oder so, ne? Obwohl man, wenn man betrachtet, wie wird ein Wild groß draußen in der Natur, wenn man sich die Natur anschaut, okay, da sind auch einige Dinge, man soll ja auch nicht so viele Pilze essen durch irgendwie Radioaktivität etc. Da muss man dann irgendwie auch schauen. Aber am Ende des Tages geht es auch darum, sich vielleicht auch glutenfrei zu ernähren oder nicht so viel schleimbildende Nahrungsmittel zu essen.
Das heißt, das sind alles so Sachen, die du dir dann sozusagen individuell mit dem Kunden angucken musst. So, du schaust dir wahrscheinlich erstmal an, was du der Ist-Zustand, was isst du derzeit überhaupt? Und dann ist wahrscheinlich erstmal geht gar nicht darum, weniger zu essen. Ne? Weil ich glaube, viele haben so dieses Mindset, das kenne ich ja selbst aus der Ernährungsberatung von damals, so, ey, ich will aber nicht weniger essen. Und oft nimmst du sogar ab, indem du mehr isst. Du musst nur von den richtigen Sachen essen. Ne? Das heißt, da wird erstmal so ein bisschen Alternativen gesucht, bessere Sachen. Ne? Und dann merkt man irgendwie, hey, schmeckt genauso gut, aber bringt mehr und ich bin sogar noch satter als davor.
Das hast du genau richtig gesagt.
Okay.
Also am Ende geht es nicht darum, irgendwie eine Diät zu machen oder so oder weniger zu essen, sondern die richtigen Lebensmittel zu essen und genau zu schauen, okay, wie ernährst du dich gerade? Was sind so wirklich Stellen, wo man optimieren kann? Und dann auch zu sagen, du kannst dich auch satt essen. Also ganz klar, es ist super, super wichtig, dass man die richtigen Dinge isst und nicht hungern muss. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja.
Vielleicht nochmal für die ganzen Leute, die das haben, auch diagnostiziert. Was siehst du so immer wieder tatsächlich? als Muster bei diesen Leuten. Aber jetzt von der Denke her, also mit was für eine Erwartungshaltung kommen sie zu dir ins Coaching? Und die Erwartungshaltung musst du so in Anführungszeichen so ein bisschen brechen erstmal, damit das alles richtig funktioniert. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Bei uns zum Beispiel ist es so, dass viele zu uns kommen und sagen, du, ich brauche mehr Anfragen. Und dann gucke ich mir den ganzen Prozess an und denke mir, du brauchst eigentlich nicht unbedingt mehr Anfragen. Du musst mit den Anfragen, die du generierst, besser umgehen. Das heißt, du musst Sales mal richtig lernen. Und dann merken die so, ich kann mit denselben Anfragen doppelt, dreifach so viel Umsatz machen. Und dann kann man wieder über das Anfragenthema sprechen. Hast du bei dir vielleicht auch so ein Merkmal, wo du merkst, die kommen mit einer komplett falschen Erwartungshaltung her? Die kommen mit einer ganz, ganz anderen... Also die denken, um das Problem zu lösen, ist es A, aber dabei ist es eigentlich B. Hast du da irgendwie so ein Muster, was du da erkennst?
Ja, es gibt so krasse Extreme, ne? Also es gibt Menschen, die irgendwie sagen, also ich gebe ja auch Webinare und da sage ich ganz ehrlich, es ist halt ein Stück Arbeit, ja, also nichts im Leben ist auch umsonst, gar keine Frage. Aber ich sage auch, es gibt nicht die Wunderpille. Und es gibt auch, und das ist halt der Punkt, also viele kommen halt her und sagen, okay, was ist denn dein Geheimrezept? Was bietest du mir denn an, was andere nicht machen? Und dann sage ich, okay, gute Frage. Dann frage ich immer, wie meinst du das konkret? Und dann geht es ja wirklich die schon sehr, sehr viel ausprobiert haben. Ne? Die sagen, ich war da irgendwie auf Reha, ich war bei irgendeinem Arzt, ich habe was auch immer schon gemacht. Die dann denken, okay, ja gut, jetzt kommt die da wieder an und hat da ihre, weiß ich nicht, Ernährungsgeschichten und Entgiftungen, was weiß ich. Und dann sagen die, naja gut, ist ja auch nichts anderes, als die anderen machen. Und dann frage ich immer, ja, aber wie lebst du dann gerade dein Leben? Machst du die Dinge, die dir dort vorgeschlagen wurden? Ja, und dann kommen halt oftmals so Dinge wie, ich trinke dann noch Alkohol und dann mache ich noch hier und keine Ahnung. Und dann sage ich, okay, also worüber unterhalten wir uns? Ne? Also da ist oftmals die Erwartungshaltung mit der Realität passt halt nicht zusammen.
So, wasch mich, aber mach mich nicht nass.
Ja, genau. Und das ist halt, ja, es ist halt einfach so, es gibt den einfachen Weg, zum Arzt zu gehen, sich eine Tablette geben zu lassen, in der Hoffnung, dass sie irgendwie hilft. Und es gibt tatsächlich auch Medikamente, die helfen. Also da ist ja auch wieder, je nachdem, wie stark ausgeprägt die Erkrankung ist. Oder die sagen, ich bin da schon offener, ich habe viel ausprobiert, aber die sagen, nee, eigentlich habe ich auch keine Lust, irgendwie großartig irgendwas zu verändern. Das ist eigentlich das, was am häufigsten vorkommt. Und ansonsten sind die Menschen auch sehr offen. Also da habe ich gar nicht so dieses Thema.
Ja, ich glaube, das filterst du dann am Ende des Tages auch gut raus. Ne? Wenn du merkst, dass die Person überhaupt so voll verschlossen ist und das passt auch überhaupt nicht so von der Denke, dann wird die ja sowieso nicht in der Betreuung aufgenommen. Weil es einfach per se dann nicht funktioniert, wenn man nicht dieselbe Sprache spricht.
Du hast ja dann irgendwann mal, ne, vor 5 Jahren, ne, du bist 40, 35 hast du es bekommen, also vor 5 Jahren hat der Spaß angefangen, dann hast du damit angefangen, leben zu lernen, du hast angefangen, das im Endeffekt dich damit zu befassen mit der ganzen Thematik und hast dann gesagt, okay, hey, weißt du was, ich habe es jetzt für mich in den Griff bekommen, ich habe mich mit dieser Thematik intensiv befasst, ich habe mich da reingelesen, reingefuchst, ich habe mich weitergebildet und hast gesagt, weißt du was, ich mache mich selbstständig in dem Bereich, ich helfe anderen Leuten, die genau diese Thematiken haben, weil da draußen gibt es genügend Leute und es gibt wenige Leute, die es richtig machen und diesen Leuten helfen, deswegen übernehme ich jetzt einfach die Verantwortung und mache das, was ja schon mal ein richtig geiler Ansatz ist. Woher kam das? Also was war so der ausschlaggebende Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, weißt du was, erstens, ich will mich selbstständig machen und zweitens, ich mache es mit dieser Thematik. Oder war das derselbe? Wie war das?
Also ja, ist ein guter Punkt. Habe ich mir auch schon oft die Frage gestellt. Ne? Wie, wo, was, warum, wieso, weshalb? Also grundsätzlich ist es so, ich stand ja schon eine ganze Weile im Berufsleben. Ich habe ja 15 Jahre lang auf Agentur- und Unternehmensseite im Marketingbereich gearbeitet und habe irgendwie gemerkt, ganz interessant, aber irgendwie catcht es mich jetzt nicht so von meiner Leidenschaft her. Und deshalb wusste ich, ich hatte damals auch irgendwann mal einen Freund gehabt, der war selbstständig und der hat gesagt, hey, hier, komm, du hast so viel Potenzial, mach dich doch irgendwann selbstständig. Und dann habe ich gesagt, ja, könnte zu mir passen. In meiner Familie war aber niemand selbstständig, also habe ich mir überlegt, okay, vielleicht Sicherheiten und so weiter und so fort. Also erstmal beiseite geschoben und irgendwann kam halt dieses große Thema mit der Diagnose, wo ich immer so schön sage, von der Diagnose zu der Berufung meines Lebens, dass irgendwie gemerkt habe, das ist ein cooles Thema, Ernährung, ich kann mir selber helfen, ich möchte anderen Menschen helfen und ich wusste dann auch, ich wollte früher mal Soziologie studieren, also irgendwas mit Mensch und Soziales und so, das lag mir irgendwie total und dann habe ich mir gedacht, wie cool ist das denn? Jetzt kam das, was ich eigentlich beiseite geschoben habe, wieder hervor, Mensch, mach dich doch selbstständig, probier dich aus, ich habe mich mit Netzwerken, mit Menschen umgeben, die in der gleichen Situation waren, also auch so mit, da war ich damals in der Elternzeit gewesen und dann gab es so einen Kurs von der Katrin Neis, die sich hier in Berlin mit Müttern getroffen haben, wo ich hingegangen bin und wo man sich überlegt hat, Mensch, wie kann ich mich denn außerhalb oder innerhalb der Elternzeit selbstständig machen, mit welchem Thema? Und dann hat man da mit verschiedenen Techniken und Tools nach Barbara Scheer gearbeitet und da habe ich dann für mich erfahren, okay, ist es Heilpraktiker oder ist Ernährungsberatung? Und dann habe ich gesagt, naja, dann macht er erstmal eine Ernährungsberatung. Und das war auch der Punkt, weil ich einfach wissen wollte, wie funktioniert der Körper, einfach nochmal so diese Hintergrundinformationen mit dem Selbsterlernten und habe dann on top noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil ich einfach den ganzheitlichen Ansatz so gefeiert habe, dass ich gesagt habe, oh, wie krass das denn, mir lief immer mehr der Schauer runter. Und ich habe gesagt, so, oh Gott, dieses Puzzleteil A, B, C, das passt alles wunderbar zusammen. Und dann war irgendwann dieser Tag, wo ich gesagt habe, okay, 1.8., ich mache mich jetzt selbstständig und habe dann noch einen Businessplan geschrieben, wie man das so macht. Und dann hat das alles super gepasst und ja, seitdem bin ich selbstständig.
Ja, krass. Hast du nicht vorhin gesagt, dein Kind ist auch 5?
Ja.
Also zur Schwangerschaft oder so wurde es diagnostiziert sozusagen in der Zeit, ne?
Genau, also rückblickend betrachtet, ich hatte ja schon häufig Probleme mit Verdauungsgeschichten, Verstopfung hatte ich ja gesagt, ständige Erkältung im Kindesalter. Ich hatte ganz, ganz viele Symptome, Blasenentzündung, unreine Haut. Das war ja wirklich am Ende, ne? Es hat sich immer weiter so nach oben gekristallisiert und irgendwann im Zuge der Schwangerschaft.
Wo man sowieso alle 2 Sekunden noch beim Arzt ist, dachtest du, komm, schau ich mal genauer drüber.
Nee, gar nicht, ganz, ganz im Gegenteil. Ich hatte ja krasse Symptome bekommen, weil sich ja der Hormonhaushalt so umgestellt hat. Und das ist ja dann wirklich nur Fokus Kind. Ne? Das ist ja wie bei Frauen, die ihre Periode bekommen, also in Zeiten des Zyklus, wo eben teilweise der Eisprung oder so ist, ne? Ist ja dann das Immunsystem mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Und oftmals ist es so, dass dann Schübe, Symptome öfters auftreten, aber auch eben Symptome verstärkt werden. Und bei mir war es on top noch die Schwangerschaft, die sich dann, wo mein Immunsystem sich nicht mehr nur um mich gekümmert hat, sondern um ein zweites Lebewesen. Und da hat mein Immunsystem gesagt, alles klar, sorry, ich kann es nicht mehr aufhalten, die Dämme brechen. Leider ist es jetzt der Darm, der bei dir zeigt, dass irgendwas nicht so ganz funktioniert. Und da hatte ich dann tatsächlich so Verstopfung, ganz im Gegenteil, kein Durchfall, Verstopfung, krasse Blutung. Ich habe es ja geschoben auf Hämorrhoiden, die ich vorher mal hatte und habe gesagt, ja gut, okay. Die Ärzte haben gesagt, ja, keine Ahnung, wir können jetzt nichts machen, sie sind schwanger. Ganz im Gegenteil, deswegen, ne, die Ärzte konnten halt irgendwie auch da nichts machen, großartig.
Krass, okay.
Und dann hatte ich 9 oder 10 Monate lang diese krassen Beschwerden und nach der Geburt meiner Tochter habe ich ja dann noch gestillt und alles und es geht ja dann auch wieder noch auf den Organismus und habe mich auch ehrlich gesagt nicht gerade gesund ernährt, weil wenn ein Kind gerade da ist, dann stellst du dich nicht mal in die Küche und kochst dir irgendwie oder machst dir einen Salat oder irgendwas. Ich hatte auch überhaupt gar nicht den Kopf dafür und bis ich dann an diesem einen Tag gemerkt habe, ich komme gar nicht mehr vom Klo, ich muss unbedingt mich ins Krankenhaus einweisen lassen. Und das war dann der Moment, wo mir dann ein paar Tage später die Diagnose gestellt wurde, nachdem ich dann eine Magen-Darm-Spiegelung hatte.
Ach, richtig Magen-Darm-Spiegelung und so.
Ja, meine Entzündungswerte waren so hoch im Krankenhaus bei der Notaufnahme, also mir Blut abgenommen. Und ich habe echt gedacht, da ging so wirklich das Horror-Szenario in mir vor. Ich hatte gerade ein Kind geboren, hatte Blut im Stuhl, Durchfall. Ich dachte an Darmkrebs tatsächlich, ja. Und durch die Entzündungswerte und so, ich habe echt gedacht, so oh Gott, jetzt hast du hier dein wunderschönes Lebewesen auf die Welt gebracht und du als Mutter musst jetzt gehen. Also es war wirklich eine hochdramatische und sehr emotionale Achterbahn. Und dann kam eben die Diagnose danach, Colitis ulcerosa. Ich weiß noch, ich lag dann da und war noch so halb am Aufwachen und dann meinte der Arzt so, ja, sie haben jetzt hier diese Erkrankung und ich so, kein Darmkrebs. Wie geil ist das denn? Ich habe wirklich das Leben total gefeiert und dachte mir, Colitis, mir doch egal. Ja, und bis ich dann irgendwann mal aufgewacht bin aus dieser Blase mit auch Emotionen, Schwangerschaft, Kind und so weiter. Es war ja wahnsinnig viel, was da abging. Und da habe ich gemerkt, okay, Colitis ulcerosa ist jetzt nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Also, ne, chronische Darmerkrankung. Also jetzt mal weg davon von Darmkrebs, da war ich ja echt happy. Aber das ist dann auch eine Riesenaufgabe gewesen. Und das hat es mir dann auch gezeigt, dass ich da sehr viel dann in die Eigenverantwortung auch gehen muss.
Wahnsinn. Aber ist es ja ein richtiges Spektakel. Also es ist ja ein Hoch, Runter. Also es ist ja eine richtige Achterbahn dann auch mit Darmspiegelung und was du so gesagt hast. Ist es bei den meisten am... Wenn es dann um die Diagnose geht, so schlimm? Oder gibt es auch Also ist dann auch so, dass man da irgendwie eingewiesen wird ins Krankenhaus und dann wird das diagnostiziert, oder gibt es auch welche, die das diagnostiziert bekommen, aber die haben jetzt im Alltag, also es geht ihnen eigentlich gerade noch grundsätzlich gut, es geht ihnen jetzt nicht ultra schlecht, weil die ging es ja jetzt nicht unbedingt gut, so wie du das gerade beschrieben hast.
Genau, ist ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt eine Klientin, der geht es ähnlich, die hat sich auch ins Krankenhaus, also die hat genau, haargenau die gleiche Geschichte. Geburt vom Kind, danach ging es ihr ganz schlecht, auch eingewiesen ins Krankenhaus, gleiche Thematik, also 1:1, total krass. Und dann gibt es aber auch Menschen, die einfach ja, vielleicht dann doch Probleme haben, eine normale Darmspiegelung machen und wo es dann diagnostiziert wird, weil sie vielleicht öfters auf Toilette gehen müssen oder weil sie Bauchkrämpfe, Beschwerden, Verdauungsprobleme, das ist ja oftmals so dieser Anhaltspunkt, ne, wo viele sagen, ich habe Verdauungsprobleme. Oftmals wird es ja auf das Thema Reizdarm geschoben. Dann gibt es ja diverse Blutanalysen. Dann hast du ja diesen CRP-Wert, den Entzündungswert, der ja schon einiges sagt. Du kannst auch Stuhlproben machen, wo ein Calprotectin-Wert bestimmt wird. Das ist ja auch ein Entzündungsmarker im Stuhl. Gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, ne? Und wenn du bei mir, ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte, das war 2016, eine Darmspiegelung aufgrund dessen, weil ich beim Frauenarzt eine Stuhlprobe abgegeben habe. Dann kam ein Brief nach Hause und da stand drin, bitte, jetzt seien Sie mal hier, nee, drehen Sie nicht durch, aber bei Ihnen wurde Blut im Stuhl gefunden, wir müssten das jetzt nochmal kontrollieren. Da denkst du auch gleich so, oh mein Gott, ganz, ganz schlimm. Und da war es so gewesen, dass ich 2016 die Polygonie. Und da war es so gewesen, dass die sagten, könnte eventuell eine chronisch entzündliche Darmerkrankung sein.
Ah, also da war schon so Indizien in der Richtung.
Genau, aber da haben die das noch in Frage gestellt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, okay, Weiterbetreuung, was muss ich jetzt konkret machen? War jetzt überhaupt, hatte ich keinen Schimmer. Selbst der Hausarzt hat mir da, das war auch so, da habe ich gesagt, okay, ein Fragezeichen, dann lebe ich halt mein Leben so weiter. Und da gab es halt keine klaren Handlungsempfehlungen. Und ich bin immer der Meinung, dass heutzutage so ein bisschen wirklich diese Menschen, die sich darauf spezialisieren, also nicht so dieses Pauschalding, ne, die wirklich sagen, so, okay, du hast es, du ist es vielleicht auch in Frage gestellt, aber du kannst, ist doch mega. Die Leute da schon abzugreifen und zu sagen, du kannst es doch in die Hand nehmen und selbst verändern. Es muss doch nicht erst so extrem werden, wie es bei mir war.
Ja, Wahnsinn, krass. Dann ist ja natürlich auch der Sprung nicht weit, dann zu sagen, weißt du was, ich helfe Leuten, die ebenfalls diese Situation haben. Also da versteht man noch mehr den Zusammenhang. Aber finde ich cool, ist so ein authentischer Übergang. Ja, also wie bei uns auch, was ich immer wieder merke, bei den ganzen Leuten, die sich einfach selbstständig machen, weil sie sich selbstständig machen wollen, dann wollen sie auf Biegen und Brechen kurze Positionierung ausarbeiten. Und dann merken die nach 3 Monaten irgendwie, feiere ich es doch nicht so über die Leute. Aber wenn du so einen authentischen, sag ich mal, der Kundenavatar bist ja schon fast du selbst am Ende des Tages. Weißt du? Und das führt halt dazu auch, dass du ein Zielgruppenverständnis hast, dass deine Werbetexte besser sind automatisch, dass deine Ansprache an die Zielgruppe einfach besser ist, weil du dich damit identifizieren kannst am Ende des Tages. Das macht es durchaus einfacher. Wir sind dann auch irgendwann zusammengekommen. Wir sind dann zu uns gekommen. Wir sind erstmal auf dich proaktiv. Dann haben wir so miteinander gequatscht. Was war so die Ausgangssituation, als du zu uns gekommen bist? Also, ich meine, stand ja schon. Du warst ja auch schon positioniert grundsätzlich. Was war so die Situation und was hat dich so ein bisschen gestört an der Situation?
Genau, ich war ja auch schon selbstständig, hatte ja auch schon den einen oder anderen Klienten, Klientin. Und was mich so sehr, ja, was mich immer umhergetrieben hat, war so dieses, wo finde ich denn jetzt meine Zielgruppe? Und es ist halt wahnsinnig schwierig. Ich hatte jetzt vor kurzem den Fall, der ist jetzt noch offen, da müsste ich nachfragen, war, es gibt hier so einen Gastroenterologen, der macht ausschließlich die Endoskopien. Und da habe ich über eine Freundin gefragt, hey, die dort Assistentin ist, kannst du nicht mal fragen, ob das interessant sein könnte, weil die gleich die Diagnosen bekommen, dann kannst du auch gleich einen Zettel in die Hand geben und sagen, es gibt 2 Möglichkeiten, entweder gehst du zur Schulmedizin, kriegst deine Medikamente und wirst dort eingestellt. Oder wenn du Bock hast, musst halt selber zahlen, dann kommst du halt zu mir. Ja? Also der Mensch kann sich ja entscheiden und diese Entscheidung gibt es gerade noch nicht. Also wo ich mir die Frage stelle, okay, ist es, weil er vielleicht keine Zeit hat, das sind jetzt nur Mutmaßungen, ne? Oder ist es vielleicht so ein Punkt, wo er sagt, nee, will ich halt einfach nicht, weil das System ja grundsätzlich anders funktioniert. Ja? Und das ist halt so dieser Punkt, wo finde ich die Zielgruppe? Und ich bin ja eigentlich jemand, der sagt, ich arbeite schon mit der Schulmedizin zusammen, indem ich sage, lieber Klient, Klientin, bitte nehme jetzt nicht sofort nicht mehr deine Medikamente, um Gottes Willen, aber ich bin ja schon jemand, der sagt, ich sehe die Lösung einfach woanders und nicht in der Schulmedizin. Und da nicht eine, in Anführungszeichen, will auch keine Konkurrenz sein, aber man fühlt sich manchmal einfach so, weil normalerweise müsste ich wirklich bei diesem Arzt daneben sitzen und sagen, ah, okay, Sie haben die Diagnose hier, ich würde vielleicht mal einen anderen Ansatz oder so vorstellen. Und das ist halt so ein bisschen schwierig. Du kannst ja halt nicht so diese Besitzgruppenzielpartner oder wie man das nennt, irgendwie nehmen. Oder dass es sehr, sehr schwierig ist, es sei denn, du hast einen super guten Kontakt zu deinem Arzt. Und ich bin ja bei einer Frauenärztin und der habe ich das so ein bisschen erklärt und die war ja auch ganz begeistert und die hat gesagt, okay, gib mir deine Visitenkarten oder Flyer, die du hast. Und ich habe jetzt schon zwei Freundinnen von mir getroffen, die gesagt haben, es ist total krass, bei ihr am Platz, noch nicht mal vorne an der Theke, liegen jetzt meine Visitenkarten, weil sie mich da auch einfach aktiv empfiehlt.
Das ist genau das, ne? Also du, weil diese Zielgruppenbesitzpartner bekommst du halt auch nur entweder, wenn du, also am Ende des Tages durch selber feste Überzeugung, so, ne? Die müssen selber davon überzeugt sein. Es ist, denen könntest du theoretisch auch 50 Euro pro Empfehlung geben, die würden es nicht machen. Die müssen selber davon irgendwie überzeugt sein. Du brauchst einen guten Kontakt. Vor allem, wenn du so diesen Bruch hast zwischen Schulmedizin und dann eher so alternative Lösungen, da brauchst du eben den Kontakt, weil sonst ist der Sprung dann nicht so einfach, ne?
Genau, und dann war ja die große Herausforderung noch, ne, eben, woher bekomme ich die jetzt eigentlich? Und da habt ihr mir einen guten Überblick gegeben, dass es ja gar nicht so viele, wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt. Das ist immer aufgeteilt in wie viel Zeit, wie viel Geld kannst du investieren. Und wir leben ja gerade alle und ich gebe ja auch Online-Coachings im Online-Segment sozusagen. Und da war für mich nochmal das große Fragezeichen, wie gewinne ich denn meine Klienten, Klientinnen auch auf dem Online-Weg sozusagen. Und jetzt komme ich ja aus dem Marketingbereich. Ich habe halt eher für einen Offline-Marketing-Bereich gearbeitet, nicht so groß für einen Online-Marketing-Bereich. Deshalb waren für mich auch so Social Media. Ich habe einen Social Media-Kanal, gar keine Frage, den ich auch fast jeden Tag bespiele. Aber für mich ging es im Kern nochmal darum, was kann ich denn darüber hinaus noch machen? Ne? Also wie gewinne ich da noch den einen oder anderen? Aber da ist es halt auch, ne, mit viel Verlust und so, dann wird man da sehr schnell wieder nicht gesehen. Und ja, und dann habe ich mir auch das Thema Webinare nochmal angenommen, wo ich einfach sage, hey, Webinare ist ein super Tool, um für Reichweite zu sorgen, um mich nochmal vorzustellen, um das vorzustellen, was ich eben tue. Und da habt ihr mich ja auch darin unterstützt nochmal, wie man in der Kundenbetreuung dann noch viel effektiver und intensiver umgehen kann, als einfach zu sagen, okay, du bist jetzt hier ein Bestandteil meines Webinars oder man einfach sagt, okay, ich möchte noch eine viel tiefere Klientenbeziehung aufbauen. Also sei es davor als auch danach.
Das heißt, wir haben ja bei dir im Endeffekt, ne, also das Webinar dann auch so aufgesetzt, dass du im Endeffekt nicht nur im Endeffekt die Mail dann hast, sondern auch die Telefonnummer, dass du mit den Leuten dann auch sprechen kannst, dass du mit den Leuten in persönlichen Kontakt gehst, dass du mit dieser Zielgruppe einfach intensiveren Kontakt hast und nicht einfach, hey, hier Webinar, tschüss, aus Ende, entweder kaufst du jetzt, wirst oder stirbst, ne? Weil das ist auch so ein Thema. Also das, glaube ich, können sehr, sehr viele selbstständige Frauen, die hier jetzt gerade zugucken, bestätigen. Man guckt sich so ein Webinar an, man hat seine E-Mail angegeben und seinen Namen, dann ist das Webinar natürlich am Ende des Tages, da müssen wir uns nichts vormachen, das ist einfach informativ und es dient dazu, natürlich auch Vertrauen zu schaffen und zu gucken, passt das auch zwischenmenschlich am Ende des Tages. So, ne? Man kriegt Infos, die Webinare sind auch Mehrwert, aber um natürlich die Lösung dann zu haben, braucht man jemanden, der einen individuell betreut. Und da ist immer schade bei diesen Webinaren, weil dann hast du einfach nur deine E-Mail angegeben und ja, dann hast du halt immer so ein 60-Minuten-Webinar. Es gibt auch Webinare, die super aggressiv am Ende pitchen und dann war's das. Dann hast du nochmal ein E-Mail-Marketing im Hintergrund mit 5 bis 6, 10 E-Mails, die im Nachhinein noch nachgeschossen werden, Punkt aus Ende. Aber so diesen persönlichen Kontakt, auch vor der Kaufentscheidung, das ist eben so das. So ein Webinar, selbst wenn nur 5 Leute drin sind, ja, aber es ist noch was anderes, mit der Person persönlich zu sprechen. Das haben wir ja bei dir unter anderem auch eingebaut, ne? Und das funktioniert ja. Also wie viel haben wir dann? Wir haben dann ein 1 zu 6 oder wie viel war das? 1 zu 7? Also 1 € ausgegeben, wie viel haben wir wieder eingenommen dann? 1 zu? Und das ist cool, das ist auch das, was ich immer sage, ne? Also ihr solltet schon mindestens so auf so ein 1 zu 6, 1 zu 7er ROAS kommen. Also ihr gebt 1 € aus und 7 sollen wieder reinkommen. Alles andere ist halt dann schon so eher mühselig, ne? Was hattest du sonst so? Was war so ein paar Aha-Momente? Du warst auch bei uns auf dem South Woman Day. Gut, bist ein Katzensprung, Berlin, Berlin, nicht so schwer. Aber bist ja dann vorbeigekommen. Wir haben ja diese wunderbaren Events immer. Was waren so Aha-Momente, wo du sagst, dass, wenn ich zurückblicke auf die Zusammenarbeit, die wir jetzt hatten, das waren so Punkte, die ich mir definitiv, die sich in meinen Kopf eingebrannt haben, tatsächlich.
Also erstmal du als Persönlichkeit, Punkt Nummer eins. Ja, muss man schon sagen. Also du bist echt ein, also sehr empathischer, sehr sympathischer Typ, muss man sagen. Also es ist ja
Danke.
Ja, aber damit steht und fällt das Ganze ja auch, weil das Coaching ist ja auch so aufgebaut, dass man sehr stark ja auch in dem persönlichen Kontakt ist. Nicht so wie bei anderen, ne, wo du dann irgendwelche Online-Kurse machst und so und du schaust dir tolle Videos an. Also ist erstmal Punkt eins, dann eben ja auch die Nähe, die Nahbarkeit, ne, und auch was ich sehr mag. Es ist aber dann auch, je nachdem, wie man es verträgt und mag, ich persönlich mag sehr, ist die Direktheit, deine Direktheit. Du bist da wirklich sehr on point. Was ich auch sehr toll fand, war, ich habe sofort Feedback bekommen, egal um was es ging, da war ja diese WhatsApp-Gruppe, da konnte man sich ja rigoros austauschen und das war wirklich, ich habe mich nie allein gefühlt. Du warst sogar da und das werde ich auch nie vergessen. Oh, mein Herz. Als bevor ich mein Webinar hatte. Dass du einfach dann nochmal gesagt hast, pass auf, keep cool, alles super, du bist bestens vorbereitet, das wird auf jeden Fall toll, also dass du mich da einfach nochmal unterstützt hast und mir auch nochmal ein paar Punkte gegeben hast, also nicht nur dieses Jahr, alles prima, wunderbar. Das fand ich mega, mega cool, also muss ich schon ganz ehrlich sagen, natürlich auch der Kontakt zu den anderen Kollegen bei dir, ne? Also weil wir ja beim Sales Woman Day waren, dieses Zusammenkommen einfach, diese Gemeinschaft, auch in den Calls, dass man eben nicht alleine ist, dass man aus den anderen Dingen, die andere haben, lernen kann und ja, einfach diese Gemeinschaft, dieses nicht, klar, man ist selbstständig und arbeitet auch viel irgendwie allein, aber da in den Austausch zu gehen und das fand ich super und ich habe so viel gelernt und gerade bei diesen Themen, wie kann man vielleicht nochmal aktiv auf anderen Wegen, Kanälen mit Menschen in Kontakt treten, aber auch zu sagen, okay, es gibt halt, was mir nicht bewusst war, YouTube oder TikTok zum Beispiel, ne? Also klar, das sind alles Themen, die man am Rande irgendwie betreuen kann, wenn man vielleicht noch jemanden hat, den man irgendwann später einstellen kann, aber diese Möglichkeit, einfach seinen Horizont so krass zu erweitern und über den Tellerrand zu schauen, also das muss ich schon sagen, ich hatte am Ende, für mich war dann keine Frage mehr offen. Klar, im Detail schon, wenn man wirklich aktiv in irgendwas reinarbeitet oder wenn man sagt, so, ich gebe jetzt wieder ein Webinar, mir ist die Frage dann nochmal aufgekommen, okay. Aber grundsätzlich so diese Wissbegierde, die ich einfach hatte, die ist für mich jetzt einfach erstmal gestillt, weil ich weiß, du hast mir alles an die Hand gegeben und jetzt muss ich es halt erstmal perfektionieren. Und am Ende kann ich dann noch überlegen, ob ich dann noch Schritt A, B oder C mache und den Weg dann gehe. Also von daher mega cool.
Geil. Also vielen lieben Dank für das Feedback. Also gehören aber auch mal zwei dazu am Ende des Tages. Ne? Ich meine, du bist auch eine fleißige Umsetzerin, weil wer nicht umsetzt, der Wissen ist nicht Macht, angewandtes Wissen ist Macht. Und ich kann auch nur jemanden beiseite stehen, wenn er umsetzt und das hast du getan. Dementsprechend kannst du ja selber auch auf die Schulter klopfen. Ne? Und YouTube, wie du so schon gesagt hast, YouTube ist bei dir eine unfassbar coole Sache, da einen geilen Kanal wirklich machen, spezifisch auf dieses Thema. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn man das langfristig aufbaut, kann richtig, richtig geil werden. Natürlich ist wieder die zeitliche Komponente, da muss man immer seine Ressourcen im Blick haben, nicht, dass man sich da wieder überrumpelt. Ne? Ist ja wie, wir haben halt 24 Stunden, so du kannst dich einfach 25 draus machen. Das heißt, wenn wir jetzt eine Sache hinzufügen, müssen wir woanders irgendwie leiden. Ne? Und deswegen sollte man das schon besinnt machen und schlau. Aber YouTube perspektivisch sehr, sehr geil. Also ein Kanal spezifisch wirklich auf chronisch entzündliche Darmerkrankung. Du bist jetzt auch, ne, ich meine, du machst ja selber die Webinare, du bist jetzt auch keine Person, die Angst hat davor, irgendwie in eine Kamera zu reden, machst du mit den Webinaren auch ganz gut. Schön charismatisch, anständig, authentisch, mega geil. Also kann ich mir mega gut vorstellen bei dir.
Ja, vor allen Dingen, ich habe ja mal diese Recherche gemacht bei YouTube, ne, bei dem Thema. Es gibt sehr viel, aber sehr viel Potenzial, eben so Menschen aus dem Leben gegriffen, so wie ich, ne, sehr authentisch, weil der Arzneimittelbereich, so Pfizer etc., die sind da sehr groß, die machen viele Informationsvideos, aber jemand so wie ich, der da einfach mal salopp aus dem Leben spricht oder auch sagt, hey, da gibt es vielleicht noch rechts und links ein paar Dinge, gibt es so gar nicht. Also es ist eine riesengroße Marktlücke und das hat mich auch nochmal wirklich zum Nachdenken angespornt. Aber wie gesagt, es sind nicht alle Tage Abend und da muss man ein bisschen genau mit den Kapazitäten schauen. Und ich habe auf jeden Fall Ziele, weißt du, das ist doch das Schöne.
Das ist das Wichtigste. Also, dass du halt auch weißt, okay, was sind jetzt so die nächsten Schritte, die möglich sind. Ne? Also, ich höre es ja auch immer ganz oft bei unseren Klientinnen, ist so das Thema, weißt du, was mir gerade einfällt? Ist voll angenehm, weil ich muss nie gendern. Ich kann immer Klientinnen sagen. Punkt. Das ist einfach Salzburg und so. Das ist so geil. Das macht es voll angenehm. Weil ich sehe schon die ganze Zeit über Klienten und Klientinnen. Das macht es für mich. Ich habe echt einen riesen Vorteil mit meinem Angebot. Mega nice. Ja, was ich immer wieder höre, ist so, ey, Sebastian, seitdem ich bei euch bin, muss ich weniger darüber nachdenken, was ich tun muss, sondern ich kann einfach umsetzen. Und das ist auch immer so. Ich sehe es immer wieder bei den meisten selbstständigen Frauen. Du hörst von links den Rat, rechts den Rat. Und du bist ständig irgendwie dabei, Strategien zu addieren, statt mal eine richtig auszuleben und zu perfektionieren, wie du so vorhin so schön gesagt hast. Das habe ich auch zu dir gesagt, ne? Perfektionier den Spaß, ne? Mach einfach genau damit weiter. 1 zu 7 ist wunderbar, ne? Du gibst 1 Euro aus, kriegst 7 wieder rein. dann das Budget einfach Schritt für Schritt erhöht, ist alles im grünen Bereich. Natürlich sollte man mit der Zeit addieren, aber Schritt für Schritt. Weil, Stichwort auch YouTube, ich sage immer so schön, es ist nicht schwer, 2, 3 Videos die Woche zu machen, einen Monat lang. 2 ist auch noch okay, aber mach das mal 6 Monate, mach das mal 12 Monate, mach das mal 24 Monate. Ne? Und das ist eben so das Ding. Und die Leute fangen ständig Sachen an, merken dann, oh, so schwer ist es gar nicht, aber es ist leichter, es nicht zu tun. Und dann aufzuhören, ist auch nicht unbedingt das Ziel. Was, vielleicht nochmal, um das zusammenzufassen, nochmal in letzter Instanz. Ich glaube, die Leute können sich ja, also wir werden den Link auch unterhalb des Videos reinpacken, beziehungsweise dieser Folge werden wir auch die Links reinpacken, also einmal zu deiner Seite und auch zu Instagram. Ja. Wenn jetzt jemand gerade mit dem, oder was ist so das perfekte Klientel für dich? Sind es Menschen, die gerade, in welcher Situation sollten die sich bei dir melden? Sagen wir es mal so. Ist es die Diagnose? Haben die schon 500 Sachen ausprobiert? Oder sagst du ganz ehrlich, hör auf, 20.000 Sachen auszuprobieren, komm direkt zu mir. Was ist so dein Lieblingskunde, sage ich jetzt mal?
Also der Lieblingskunde wäre tatsächlich das, was ich vorhin angesprochen habe. Der kommt von der Gastroenterologie, hat die Diagnose erhalten, ist noch völlig frei von allem und sagt, okay, was mache ich? Also es war ja auch die Frage, die ich hatte, ne? Wo gehe ich jetzt hin? Was mache ich jetzt? Der erste Anlaufspunkt ist ja der Gastroenterologe, bei dem ich ja auch bin. Ja, und dann kommst du in die Maschinerie rein mit Medikamenten etc. Wenn du da fragst nach Ernährung, kriegst halt einen Flyer und dann schaust du mal, wie du irgendwie glücklich wirst und so, ne? Also deswegen, eigentlich ist es, bevor der jetzt da in dieser großen Maschinerie ist, dass ich halt quasi parallel schon mal da mit einwirken kann. Das wäre natürlich das Optimalszenario. Ja, also ich müsste mich da eigentlich festkleben wie die Klimakleber. Müsste sagen, so, hallo, was hast du für eine Diagnose? Hier bin ich. Also, ne, wäre ja total mega cool. Ist es aber nicht, aber grundsätzlich kann sich wirklich jeder bei mir melden, der am Ende diese diagnostizierte chronisch entzündliche Darmerkrankung hat. Ich sage mal so schön, in meiner auf meiner Landingpage zum Webinar steht auch ganz klar drin, du bist hier richtig, wenn du eine diagnostizierte chronisch entzündliche Darmerkrankung hast. Wenn du bereit dazu bist, aus deiner Komfortzone zu gehen, ganz, ganz wichtig. Wenn du bereit dazu bist, vielleicht auch außerhalb der Schulmedizin nach Lösungen zu suchen, aber auch sagst, hey, ich bin auch bereit dazu, in meine Gesundheit zu investieren.
Okay, ja, ich glaube, ihr habt es gehört, ne? Also alle, die jetzt gerade in der Situation sind, kann auch sein, dass ein paar da draufklicken. Wir werden natürlich das Thumbnail und den Titel so kreieren, dass Leute, die tatsächlich eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben, da tendenziell draufklicken. Und wenn du jetzt gerade Zuhörerin bist oder Zuschauerin und du bist gerade in dieser Situation, ich kann es einfach nur wärmstens empfehlen. Die Kathleen saß neben mir am Tisch. Wir haben miteinander gequatscht, nicht nur ein bisschen. Die macht einen guten Job, die arbeitet authentisch, die arbeitet werteorientiert und die kann sich am Abend definitiv im Spiel gucken, weil sie im Endeffekt auch ihr Bestes gibt für ihre Kunden. Dementsprechend meldet euch gerne einfach bei Kathleen, wenn was ist. Ja, ansonsten, Kathleen, ich bedanke mich. Wir haben jetzt eine Stunde haben wir gequatscht, ne? Ein Stündchen haben wir gequatscht. Ja, ich bedanke mich. Vielen lieben Dank. Und an alle anderen, falls ihr Interesse daran habt, mal mit uns zusammenzuarbeiten oder mit uns zu quatschen bezüglich eurer Selbstständigkeit, einfach unterhalb des Videos ebenfalls auf den Link klicken und dann quatschen wir persönlich miteinander.
Vielen Dank für alles.
Sehr, sehr gerne.